Hallo und herzlich willkommen. Alexander Benedix hier von Fit for Leadership und eine neue Folge in unserem Leadership Podcast. Hi, schön, dass du wieder dabei bist. Und du hast gesehen, heute ist wieder mal Talk Time. Und ich begrüße Elke Overdick. Elke, lass mal deine Stimme hören. Sag mal Hallo.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung,
Ja,
Alex.
sehr, sehr gerne. Elke ist Psychologin. Wir kennen uns seit 3, 4 Wochen. Wir haben uns bei einer
Ja, genau.
Weiterbildung kennengelernt. Und ich habe dann gleich gesagt, Elke, mit dir will ich unbedingt ein Gespräch führen. Und du hast es gesehen, lieber Zuhörer, Zuhörerin, das heutige Thema ist nämlich emotionales Selbstmanagement. Klingt ja sehr sperrig und so. Kommen wir später noch drauf. Ich will erstmal fragen, Elke, du bist Psychologin. Und
Genau.
bei Psychologen erinnere ich mich immer an meine ehemalige Arbeitskollegin, die auch Psychologin ist. Und die hat immer gesagt, sie würde manchmal gar nicht erzählen, dass sie Psychologin ist, weil sie hat immer die Erfahrung gemacht, dass dann Leute sie so komisch angucken, sich nicht mehr so getrauen, Dinge zu sagen und dass die Leute oftmals Angst hätten, sie als Psychologin könne ja so mit Röntgenblick in sie hereinschauen. Geht's dir ähnlich?
Ja, auf jeden Fall. Also besonders privat. Na, also wenn ich privat irgendwie auf einer Feier bin und wir unterhalten uns so und die Person, mein Gegenüber, bekommt mit, dass ich Psychologin bin, dann kommt das ganz oft sowas wie, oh, da muss ich ja aufpassen, was ich sage. Ja, das ist so ein ganz häufiger Satz dann. Und ja, natürlich habe ich keinen Röntgenblick. Ich denke aber schon, wie so alle Berufe, hat natürlich auch der Psychologe oder die Psychologin an sich so eine Deformation professionell, wenn man das so vielleicht nennen will. Natürlich blicke ich mit einem anderen Auge vielleicht auf bestimmte Aussagen, ja, oder Verhaltensweisen und habe so vielleicht dann kleine Annahmen im Kopf, was dahinter stecken könnte. Aber das kennt man ja auch von Ärzten, ne? Die gucken ja auch, wenn jemand irgendwie vielleicht eine komische Haltung hat oder der Schuster sich die Schuhe ansieht, so, ne? Das ist, glaube ich, relativ normal und das ist nicht so, dass ich Gedanken lesen kann.
Nicht?
Nein, leider noch nicht.
Ja, aber wir arbeiten dran wahrscheinlich, gell?
Ja, das wäre schon nicht schlecht, oder?
Ja, genau. Du, emotionales Selbstmanagement, da musste ich ja auch grübeln, als wir so uns das erstmal drüber unterhalten haben, dieser Begriff emotionales Selbstmanagement. Also, was steckt dahinter? Ich als Trainer, als Führungskräftetrainer, sage ja so Selbstmanagement, dann verbinde ich gleich irgendwie so Arbeitstechniken, auch Zeitmanagement mit. Also, so wie kriege ich meinen Tag organisiert, wie kann ich mich strukturieren, wie kriege ich meine Arbeit gut gewuppt, ohne am besten ohne in Stress zu geraten. Und emotionales Selbstmanagement hätte ich jetzt so das Gefühl, spontan. Ich habe natürlich auch nachgeguckt, was das denn so heißt, wie es definiert ist. Aber ich habe es ehrlich gesagt auch wieder vergessen. Und deswegen sage ich einfach mal so, emotionales Selbstmanagement hätte ich jetzt die Vermutung, es geht darum, wie kann ich meine Gefühle in einer bestimmten Art und Weise regulieren. Und ich hätte die Vermutung, zumindest so, dass sie mir nicht unbedingt hinderlich sind in bestimmten Situationen. Das wäre
Ja.
jetzt so mein spontaner Gedanke. Aber was ist es denn für dich?
Nee, ich finde, das hast du schon ganz gut auf den Punkt gebracht. Also es gibt, wie du schon sagtest, ne, also Selbstmanagement, da fällt ja ganz, ganz viel darunter und Management kommt, habe ich mir sagen lassen, von Manus, Hand, also etwas handhaben, ja, etwas im Griff haben. Und mir war es, als ich das erste Mal mein Training emotionales Selbstmanagement entwickelt habe, mir war daran gelegen, dass es sich auch in der Wirtschaft sozusagen sehen lassen kann. Und deswegen dieser Begriff Management, ja. Also es sollte jetzt nicht so klingen, dieses Training nach Ringelpietz mit anfassen. Und es sollte auch deutlich werden, dass das kein Entspannungstraining ist. Weil da manchmal gibt es so dieses Missverständnis, ja, dass es da um Entspannung und Atemtechniken und so geht. Und so wichtig ich das auch finde, das ist es nicht. Also beim emotionalen Selbstmanagement geht es darum, wie du schon sagtest, dass man die Gefühle so handeln kann, dass sie einem nicht in die Quere kommen. Ja, weil viele Menschen kennen das, ja, gerade am Arbeitsplatz, wenn es so um zum Beispiel Ängste oder Wut geht. Ja, man weiß vielleicht, was man machen möchte, wie man es angehen möchte, wie man etwas ansprechen möchte, aber die Hemmungen oder die Wut kommt einem in die Quere und dann kommt das völlig anders raus. Ja, oder ich gehe gar nicht auf die Straße. Und das war so die Idee, als ich das, ich sag mal so, vor bestimmt 15 Jahren das erste Mal die Idee hatte, ich muss mal was, ein Training zu diesem Thema anbieten. Also im Grunde geht es darum, wie schaffe ich es, mich emotional möglichst unabhängig von äußeren Einflüssen zu machen. Ja, weil ich immer wieder in den Coachings die gleichen Themen gehört habe. Und dann dachte ich, naja, dann kann man auch ein Training draus machen, das wäre doch viel effizienter für die Unternehmen. Ja,
Warum
aber
ist es denn für Führungskräfte, der Podcast richtet sich ja an Führungskräfte, warum ist es denn für Führungskräfte wichtig, dieses emotionale Selbstmanagement? Also ich meine, hat man sich ja vielleicht noch nie so richtig Gedanken gemacht, oder? Also
Naja, also
die Führungskraft.
wenn eine Führungskraft seine Gefühle oder ihre Gefühle nicht im Griff hat, dann kommt es ja auch schnell so zu diesem, ja, launisch sein. Ja, also ich bin dann vielleicht für mein Gegenüber nicht gut einschätzbar. Und wir wissen ja, ich weiß nicht, kann das sein, dass das so in einem deiner Podcasts schon mal Thema war, diese drei Aspekte von Antonowski: Handhabbarkeit, Sinnhaftigkeit, Verstehbarkeit. Ja, und wenn sozusagen diese drei Punkte nicht gegeben sind, wird es schwierig und anstrengend für alle. Und da finde ich, sind wir dann bei diesem Thema, dass es auch gut wäre, dass Führungskräfte es schaffen, möglichst ihre Gefühle im Griff zu haben. Das heißt ja überhaupt nicht, dass man keine Gefühle hat. Ja, darüber sprechen wir ja wahrscheinlich gleich noch. Also Gefühle sind ja gut und sinnvoll. Aber sie sollen einem nicht in die Quere kommen und souveränes Verhalten verhindern. Darum geht es.
Genau. Und was mir in dem Zusammenhang auch gerade so spontan durch den Kopf geht, Elke, ist dieses so, ich habe eine Befürchtung, was die Antwort ist, aber ich stelle natürlich erstmal die Frage.
Ich bin gespannt.
Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass sich viele und auch ich mir ja wünsche, so im Sinne von, naja, innerlich ärgere ich mich. Aber nach außen kann ich ja trotzdem souverän auftreten. Also ich nutze jetzt auch ganz bewusst den Begriff Souveränität, weil du den, glaube ich, gerade auch verwendet hast. So dieses so, damit der andere, mein Gegenüber, so denkt, ah ja, der Alexander, der fragt jetzt einfach nach. Innerlich ärgere ich mich aber unglaublich. Ist diese Trennung, wie soll ich das sagen, gelingt uns das Menschen oder ist es eher dieses so, das ist wieder so ein Wunschtraum und wir kriegen es dann doch nicht hin. Wie schätzt du das ein? Was sind deine Erfahrungen? Was ich meine?
Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich beantworte das mal so. Also, wenn ich mit meinem Gegenüber am emotionalen Selbstmanagement arbeite, ja, egal ob im Training oder im Coaching, dann geht es jetzt nicht darum, Schauspielkünste auszubauen. Ja, also ich bin keine Schauspielerin, die meinen Teilnehmenden beibringen kann, wie kann ich mich souverän verhalten, auch wenn ich irre wütend bin. Ja, das wäre für mich Schauspielunterricht. Wobei ich nicht sage, das sei keine gute Fähigkeit. Also zum Beispiel Mitarbeitende aus einem Callcenter, da ist es schon bis zu einem gewissen Grad auch professionell. Ja, also sich entgegen der eigenen Emotionen auch mal verhalten zu können und trotzdem freundlich zu bleiben. So, also ich sage nicht, dass das keine gute Eigenschaft oder Fähigkeit ist. Fähigkeit ist, sich die Gefühle jetzt nicht immer eins zu eins anmerken zu lassen. Ja, oder auch, wenn ich bin in einer Verhandlung und wenn mir dann mein Gegenüber anmerkt, dass ich jetzt gerade unsicher werde und Angst bekomme, ist das vielleicht auch nicht so förderlich. Gut, nur, weswegen ich mehr als nur also Schauspielunterricht empfehle, ist, dass diese entgegen den eigenen starken Emotionen souverän zu handeln, kostet irre viel Kraft. Und es ist viel weniger stressvoll und viel leichter, souverän und ruhig zu bleiben, wenn ich mich auch wirklich souverän und ruhig fühle im Inneren. Ja, also ich muss da nicht so viel Energie aufwenden, um diese Fassade aufrechtzuerhalten. Und darum geht es mir. Also es ist im Grunde auch ein Teil Stressreduktion, den man damit fährt, ja, indem man seine Gefühle besser in den Griff bekommt.
Wollen wir mal zusammen ein Beispiel machen?
Ja.
Magst du mal ein Beispiel von der Führungskraft sagen, die eben so eine hinderliche Emotion hat und an Wo ist jetzt so nach dem Motto, was ist daran hinderlich und wie könnte sie anders damit umgehen? Wie könnte sie da souveräner werden? Magst du eins geben?
Ich überlege mir jetzt mal, wir können ja mal gucken, ob das funktioniert. Also, ich habe das jetzt nicht vorher mir überlegt. Wollen wir versuchen mal, ob das klappt? Also, eine Führungskraft hat eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter, der oder die noch nicht so ganz fit ist und immer mal wieder Fehler macht. Ja, und die Führungskraft.
Komischerweise ist mir das auch gerade in den Sinn
Okay. Ja,
gekommen.
zwei, ein Gedanke. Okay. Also, dann nehmen wir das mal an. Also da macht eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter immer wieder Fehler. Und die Führungskraft kriegt vielleicht einen dicken Hals, ja, und denkt, das kann doch wohl nicht wahr sein, müsste doch die Person jetzt schon längst können und wissen und ist irre sauer. So, also menschlich verständlich wäre es, wenn die Führungskraft jetzt voll auf den Tisch haut, ne, und seiner oder ihrem Ärger Luft macht und laut wird. Menschlich verständlich. Aber wir sind, glaube ich, einig, dass das psychologisch nicht sinnvoll wäre. Ja, also wäre es jetzt zu gucken. Also die Führungskraft könnte jetzt versuchen, ihre Wut runterzuschlucken und einfach so zu tun, als hätte sie diese Wut nicht. Ja, vielleicht würde sie es sogar schaffen. Ich behaupte nur, das würde sehr viel Energie kosten. Oder die Person könnte dazu eine neue Sichtweise entwickeln und ja, die Wut, Entschuldigung, reduzieren. Das heißt ja nicht, an dieser Stelle, glaube ich, wäre es gar nicht sinnvoll, die Wut völlig wegzumachen, sage ich jetzt mal platt, ja, sondern es geht darum, die übermäßige Wut vielleicht auf so ein Maß zu reduzieren, vielleicht auf eine bestimmte Maß von Unzufriedenheit, sodass ich wieder als Führungskraft fähig bin, sinnvoll zu handeln. Es geht nicht darum, die Wut wegzumachen, weil die Führungskraft braucht ja auch diese bestimmte Unzufriedenheit, um die Energie zu haben, mit dieser Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter ein Feedbackgespräch zu führen. Ne? Wenn ich jetzt die Wut einfach wegmachen würde, psychologisch wäre das machbar, aber ich sage mal nicht sinnvoll. Ne? Weil
Das
als Führungskraft.
gefällt mir schon mal.
Ah, sehr gut, das freut mich.
Also mir persönlich, mein Ansatz, weil ich finde,
Ja.
erstens ist ja sicherlich die Wut, der Ärger aus einem bestimmten Grund da. Also nicht nur rein durch den Reiz des Verhaltens oder Nichtverhaltens des Teammitglieds, sondern ich glaube inzwischen so in meinem Alter, es hat ja wahrscheinlich auch einen bestimmten Grund, warum es so ist, dass diese Emotion hochkommt. Und eben dieses so nicht ganz wegmachen, sondern einfach auf ein vielleicht vernünftiges Maß zu reduzieren oder
Ja, und zwar
zurückschrauben.
genau auf das Maß, was mir hilft, mich sinnvoll in Bezug auf meine Ziele zu verhalten. Ja, mehr Wut brauche ich ja nicht.
So, und wie kriege ich das jetzt hin?
Ja, also dafür müssten wir uns mal unterhalten, wie entstehen eigentlich Gefühle? Ja, und ich komme aus der kognitiven Verhaltenstherapie. Und wir, ich sag mal, KVTler halten es sehr mit den alten Griechen, die da sagen, der Epiktet, es gibt ein schönes Zitat von Epiktet, der hat gesagt, es sind nicht die Dinge, die uns aufregen, so sinngemäß. Es ist das, was wir über die Dinge denken. Ja, also es geht immer wieder darum, wie interpretiere ich etwas und wie bewerte ich etwas. Und viele Menschen haben sehr sinnvolle Bewertungen und Sichtweisen, ja, die ihnen helfen, souverän und professionell sich zu verhalten. Es gibt aber auch eingeschlichene Sichtweisen und Bewertungen, die uns dann im Wege stehen. Ja, die wir irgendwie auch in der Kindheit irgendwie gelernt haben. Das hat alles seinen Sinn und Zweck, dass wir das so gelernt haben. Aber manches ist dann eben so im Erwachsenenalter vielleicht gar nicht mehr sinnvoll. Also es geht darum, um das kurz zu beantworten, zu gucken und zu prüfen, zu analysieren, wie sehe ich etwas, wie interpretiere ich etwas, wie bewerte ich etwas. Und der Maßstab ist das realistisch und ist das hilfreich? Die beiden Kriterien sind zentral. Ist das hilfreich? Ist das realistisch? Und das wird immer wieder geprüft.
Das ist ja sehr schön. Jetzt kommt ja gerade wieder so meine Frage. Und diese Prüfung, ist das sinnvoll? Ist das realistisch? Ist das hilfreich? Die kommt mir dann, wenn ich wütend bin und mich ärgere?
Also, oftmals hilft da eben auch ein externer Impuls. Ja, zum Beispiel ein Coaching oder jemand anders macht dich aufmerksam, ja, und sagt, Mensch, Alexander, reg dich doch nicht immer so auf, oder. Also häufig kommt der Impuls schon von außen, Und dann kann ich mich damit beschäftigen und mir diese Fragen zu eigen machen, bis ich es selber schaffe, immer wieder mich zu fragen, ist das jetzt eigentlich hilfreich, was ich gerade mache? Ne? Sind meine Gedanken eigentlich wirklich realistisch, was ich gerade denke? Also das ist schon ein Prozess, ja. Und ich glaube, es reicht jetzt nicht, wenn dir deine Zuhörenden einfach nur diese beiden Fragen mitnehmen, ja, und nicht auch drumherum so ein bisschen, ja, sich damit beschäftigen.
Ich lächle gerade so ein bisschen in mich hinein, weil ich ja irgendwie schon wieder so, du hast ja gesagt, okay, der Blick von außen, Feedback geben an denjenigen, hey, ich beobachte das und das, du wirkst auf mich so und so, sich die Fragen zu stellen, aber vielleicht zu spät in der Situation, sondern sich auch immer wieder zu reflektieren. Erstens merke ich, wie immer so häufig, dass sich die Themen hier in diesem Podcast alle immer so schön zusammenfügen und ja, haben wir schon gehört, aber vielleicht in einem anderen Zusammenhang, in einem anderen Kontext, in anderen Verbindungen. Und das andere, was ich wieder merke, ist ja auch so eins meiner Lieblingsthemen, ist so das Thema, möchte ich jetzt gerade nochmal so speziell herausstellen. Ich höre bei dir zumindest jetzt gerade ganz stark auch dieses so, es ist einerseits Arbeit, sich damit zu beschäftigen
Ohne
und
Frage.
Selbst und Selbstreflexion.
Ja. Total. Unterschreibe ich 100%.
Ich habe ja das Gefühl, dass für Selbstreflexion heutzutage, wie soll ich das jetzt nett sagen, oft nicht so die Zeit ist oder man sich auch nicht die Zeit nimmt für Selbstreflexion. Ich versuche ja immer so Führungskräfte, mit denen ich arbeite, bei Trainings, bei Coachings, hier im Podcast auch oft zu sagen, so bereite dich vor, durchdenke es, mach dir Gedanken, was willst du denn eigentlich sagen? Was ist denn dein Ziel in dem Gespräch? Mit was für einer Botschaft soll denn dein Gegenüber rausgehen? Und mach dir Gedanken und schau auch zurück auf die Woche, was waren deine Highlights, deine Lowlights und so weiter und so weiter. Also dieses Thema Selbstreflexion empfinde ich als ein ganz, ganz wichtiges und habe auch das Gefühl, dass es eine, auch wenn es, glaube ich, sonst niemand so sagt, dass das eine der Kernkompetenzen auch jetzt natürlich auch schon, aber ich glaube auch der Zukunft sein wird, wie es uns gelingt, den Blick auf uns selbst zu richten, uns mit uns selbst zu beschäftigen, dass wir sozusagen wieder, ich nenne es jetzt mal ein bisschen pathetisch, so ein besserer Mensch werden, dass wir eine bessere Führungskraft werden, dass wir wieder einen Schritt vorwärts machen in der Entwicklung. Ich glaube, dass das eine Schlüssel- und Kernkompetenz entweder schon ist oder bald sein wird.
Ja, super wichtig. Und warum, ich glaube, warum das einige dann zu wenig, ja, oder zu selten machen, also es gibt ja diesen Spruch, ja, es gibt tausend Gründe, alles beim Alten zu lassen und nur einen etwas zu verändern. Ja, und wie lautet der? Der eine, man hält es einfach nicht mehr aus. Ja, also Leidensdruck. Ich glaube, dass tatsächlich, auch wenn das schöner wäre, wenn wir eher so zielorientiert wären, ja, ich glaube, das ist so meine Beobachtung, dass viele Menschen erst dann aktiv werden, wenn sie einen Leidensdruck haben. So. Und Leidensdruck kann ja dann alles Mögliche sein, ja. Also wenn ich immer wieder über meine Emotionen stolpere, ne, immer wieder das Falsche sage oder etwas nicht sage und. Dann entweder leide ich an den Konsequenzen, die mein unkontrolliertes Handeln zur Folge hat, oder ich leide an innerem Stress. Kann auch sein, ja, also dass ich wirklich, das kann durchaus auch mit in ein Burnout führen. Also ein nicht gut gelungenes emotionales Selbstmanagement ist einfach wirklich ein großer Teil vom Stresserleben auch. Also der Leidensdruck kann vielfältig sein. Oder ne, eine Denkfalle, die man haben kann, die nicht realistisch und nicht hilfreich ist, wir sprachen einmal in einem anderen Gespräch kurz drüber, ist ja der Perfektionismus. Und auch da ist man dann schnell im Leidensdruck, ja, wenn man seine Arbeit nicht mehr in der Qualität schafft, die man sich da vorgenommen hat. Ja, wenn man da immer größeren Druck erlebt. Genau, ja, also das könnte vielleicht helfen, dass die Leute dann doch anfangen, ja, mal daran dahin zu gucken.
Ist denn emotionales Selbstmanagement immer bezogen auf Emotionen, Gefühle, die negativ also wo zumindest wahrscheinlich die meisten irgendwie negative Verbindungen mit haben, Wut, Ärger, Zorn, was haben wir noch so im Alltag, im Arbeitsalltag?
Ja, also ich arbeite mit dem.
Neid
Nein, nein, das ist für mich eine
ist gut.
Mischemotion.
Okay, da bist du jetzt Expertin, aber fiel mir noch so ein.
Ja, ach, da
Aber
gibt
sind
es
es immer
ja
die Negat sind es eher
verschiedene.
so negative Geschichten? Oder gibt es eigentlich im Arbeitsalltag auch positiv besetzte Emotionen, wo du sagen würdest, die müsste man selbst managen oder müsste man vielleicht so reduzieren, dass es sinnvoller ist?
Also, was du jetzt so sagst, das höre ich häufiger mal. Also, dass Menschen sagen, ja, es gibt positive und es gibt negative Gefühle. Ich schlage dann immer vor, es anders zu nennen. Also eher zu sagen, es gibt angenehme und nicht so angenehme Emotionen. Und auch die unangenehmen, dazu gehöre ich, zähle ich jetzt auch einfach mal Ängste und Wut, sind ja gut und sinnvoll. Also, ne, die sind vielleicht unangenehm, aber ich finde, wir dürfen die jetzt nicht schlecht machen und sagen, das sind keine guten Gefühle, weil die haben ihre Funktion. Angst schützt uns und Ärger gibt uns Energie, um uns für unsere Belange einzusetzen. Ja, und natürlich, also ich sag mal, meine Teilnehmenden und meine Coaching-Kunden kommen natürlich eher mit unangenehmen Gefühlen. Ja, also wann macht man sich auf den Weg, etwas zu verändern, wie ich schon eben sagte, wenn man Leidensdruck hat. Ja, und ich erinnere mich höchstens mal vielleicht so, das war aber noch aus der Zeit, wo ich klinisch gearbeitet habe, da kam mal eine Patientin mit dem Anliegen, dass sie sich immer in die falschen Männer verliebte und wollte dieses Muster ändern. Ja, also sie verliebte sich immer so in starke Schlägertypen und irgendwann fingen die dann, bei denen sie sich sicher fühlte, aber irgendwann fingen die immer an, sie aufzuschlagen. So, und ne, da geht es ja sozusagen um Zuneigung, Liebe und sie wollte da ihr Muster verändern. Das kommt vielleicht dem am nächsten, ne, was du jetzt vielleicht gefragt hast, wo jemand dann eine angenehme Emotion vielleicht verändern möchte. Im Grunde ging es aber dann eher so um dieses Muster, ne? So um ihr Beuteschema. Also was findet sie attraktiv und wieso und woher kommt das und bla. So, ja, aber ganz ehrlich, es kommt in meinem Alltag so gut wie nie vor, dass jemand zu mir kommt und ein Anliegen hat, ein angenehmes Gefühl zu verändern.
Und wenn die Führungskräfte, die zu dir kommen, vor allen Dingen geschickt im Sinne von, ich habe Feedback bekommen, mein Chef, meine Chefin, Personalabteilung sind ja so die üblichen Verdächtigen, haben gesagt, ich soll mal so ein Coaching machen, weil und dann kommt so raus, so, ja, weswegen denn? Ja, reg mich halt schnell auf und so. Also ist es eher so dieses, werden die geschickt oder kommen auch welche freiwillig?
Ja, wenn ich jetzt gerade so in der näheren Vergangenheit im Gedächtnis krame, war schon auch geschickt mit dabei. Ja, ich erinnere mich noch an, das ist allerdings schon viele Jahre her, da kam mal ein griechischer Restaurantbesitzer. Ja, und es wirkte erstmal so, als wenn er selber, also aus eigenen Stücken kam, aber wie sich herausstellte, hatte seine Familie ihm das Messer auf die Brust gesetzt und hat gesagt, so, wenn du jetzt deinen Ärger nicht besser in den Griff bekommst, dann bleibst du in der Küche und darfst nicht mehr am Gast arbeiten, ja, im Gastraum, weil du vergraust uns die Kunden. So. Also es ist schon, glaube ich, viel außenstehende Rückmeldung. Aber ich muss natürlich im Vorgespräch auch immer klären, gibt es eine Motivation? Gibt es eine Einsicht, dass es sinnvoll ist, an diesem Thema zu arbeiten? Also ich sage dir mal ein Beispiel. Ich hatte mal einen Teilnehmer bei einem großen Unternehmen im emotionalen Selbstmanagement, der hat in der Einstiegsrunde gesagt, also weißt du, Elke, ich bin ein einfach sehr emotionaler Typ. Ich will mich auch nicht ändern. Ich will nur lernen, wie man mir das nicht mehr anmerkt. Ne? Jetzt kommen wir wieder zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Da habe ich gesagt, okay, sorry, ich bin hier keine Schauspiellehrerin. Das kann ich dir nicht bieten. Überleg, ob du dabei bleiben möchtest oder nicht. Ja? Und er wollte nicht ran. Also er wollte nicht an seine eigenen Muster und zu reflektieren und er ist dann gegangen. Und das ist auch okay. Weil ich finde schon, dass man für diese Arbeit auch eine Bereitschaft mitbringen muss. Ja? Ich kann ja nicht irgendwie jemanden gegen seinen Willen dazu bringen, irgendwie neue Gedanken zu haben, ja, oder neue Einsichten.
Und Du sollst natürlich nicht so viel verraten, aber so ein bisschen ja hoffentlich doch. Was machst du denn dann jetzt mit den Führungskräften? Die sind also bereit, die sagen, doch, ich will so an mir schaffen, ich will an mir arbeiten, ich habe ein bestimmtes Interesse dran, also egal woher das jetzt kommt, aber ich habe ein Interesse dran, irgendwie meine Emotionen so im Griff zu bekommen, zumindest so, dass sie mir nicht hinderlich sind in bestimmten Situationen, vielleicht auch in wiederkehrenden Situationen, also Mustern und so. Und dann? Was
Also als erstes,
hilft denn da? Was machst du mit denen? Was kann helfen? Was sollte man denn machen, wenn man so ein Interesse jetzt hat, so als Zuhörer, als Führungskraft zu sagen, ja, da erkenne ich mich ein bisschen wieder, wenn ich ganz ehrlich bin, oder ja, habe ich Feedback auch schon von meinem Team manchmal bekommen in den und den Situationen. Was sind denn so typische Sachen, die man so machen kann, wenn man sagt, ich möchte einen Schritt machen? Also ich möchte so mich verbessern diesbezüglich.
Also erstmal muss eine gemeinsame Grundlage geschaffen werden. Und es geht darum, erstmal, dass mein Gegenüber versteht, wie Gefühle überhaupt entstehen. Ja? Und wie gesagt, halte ich es mit den alten Griechen, Gefühle entstehen durch unsere Gedanken und Bewertungen. Und da arbeite ich teilweise mit dem sokratischen Dialog. Ne? Ich gucke mir an, was denkt denn mein Gegenüber bisher, wie Gefühle entstehen. Guck dann, wo sind die Widersprüche, wo haut das nicht hin, diese Sichtweise. Ja, und wir gucken gemeinsam, was ist schlüssig. Und bisher war es immer schlüssig, dass sich den alten Griechen anzuschließen, ja, und zu sagen, es geht um Sichtweisen, Interpretationen und insbesondere die Bewertungen. Und danach, also wenn dieses gemeinsame Verständnis da ist, wie Gefühle entstehen, versteht auch mein Gegenüber, wieso ich gerne an konkreten Beispielen immer wieder wissen will, was meinem Gegenüber da durch den Kopf gegangen ist und wie er oder sie etwas bewertet hat. Ja, und dann gucken wir immer gemeinsam und der Maßstab ist immer mein Gegenüber. Ich kann das nicht beurteilen, aber im Grunde gebe ich immer wieder den Impuls zu prüfen, ist das, was ich da gedacht habe, realistisch? Entspricht das der Empirie? Ja, habe ich das bisher so tatsächlich erlebt? Und ist das hilfreich? Was sind meine Ziele? Hilft mir das gerade, meine Ziele zu erreichen? Ja, also jetzt mal ganz, ganz, ganz runtergebrochen ist das die Struktur. Wie entstehen Gefühle? Und dann immer wieder zu überprüfen, waren die Gedanken in der Situation hilfreich, realistisch? Waren sie in der Situation? Und man merkt dann auch in der Zusammenarbeit, je mehr konkrete Situationen man bespricht, es wiederholt sich. Auch wenn es unterschiedliche Situationen sind, man hat ja als Mensch immer wieder ähnliche Gedankenmuster. Ja? Und irgendwann macht es dann Klick und ah, da ist es wieder. Ja, so. Und dann kann man gemeinsam gucken, okay, bleibe ich dabei bei diesen Gedanken? Oder ist das ein Gedanke, der ruhig in Rente gehen kann? Ja, also ich sage mal ein Beispiel. Als Führungskraft ist es ja relativ hinderlich, wenn ich es allen noch recht machen möchte. Ja, also vielleicht bin ich aber in einer Familie aufgewachsen, was weiß ich, vielleicht gab es sogar Gewalt in der Familie. Da war das als Kind super hilfreich, nicht negativ aufzufallen und es sich mit niemandem zu verscherzen. Das war ein hilfreiches Muster in der Familie. Ja, so, nun wird die Person aber erwachsen und ne, hat ihr eigenes Leben, ist jetzt unabhängig von der Familie und merkt vielleicht gar nicht, hey, ja. Heutzutage darf ich auch mal anecken, ja, und ich darf mal unbequem werden. Im Gegenteil, das gehört vielleicht auch zu meiner Rolle, die ich jetzt als Führungskraft innehabe, dazu. Und dann geht es darum zu schauen, ist das, was ich noch im Kopf habe, was, wie gesagt, also da gehe ich sehr wertschätzend vor, weil alles, was Menschen im Kopf als Regeln, als Sichtweisen im Kopf haben, kann man immer sinnvoll irgendwo herleiten. Also es macht immer einen Sinn und man kann immer sagen, okay, nur es macht nicht immer heute noch genau den gleichen Sinn. Ja, also
Jetzt
wir haben manchmal.
höre schon so ein paar Leute, also zumindest so in meinem Alltag, die dann sagen, hey, mit Familie und so, Herkunftsfamilie, muss ich mich da auf die Couch legen in so einem Training?
Nein, also letztendlich ist es für die Veränderung ziemlich wurscht, wo das herkommt. Ja, also es reicht eigentlich für unsere Zwecke. Also wenn jemand seine Emotionen verändern möchte, reicht das für diesen Zweck zu verstehen, aha, so ist das gerade bei mir, so denke ich das gerade oder habe das in dem Moment gedacht. Warum auch immer. Manche wollen das wissen, aber es ist für den Veränderungsprozess nicht notwendig. Ja, es reicht zu wissen, oh, aha, in dem Moment habe ich so gedacht. Okay, und jetzt zielorientiert, wie müsste ich denn denken? So, ne? Also nein, es muss also lange Rede, kurzer Sinn, ja, es muss nicht tief gegraben werden, wenn
Das wird
da.
einige jetzt sicherlich beruhigen.
Genau.
Diese Selbstreflexion, dieser Blick auf sich selbst auch, hey, was passiert da gerade in mir? Ja, was habe ich denn eigentlich in so einer Situation für Emotionen, für Gefühle? Merkst du, nein, ich will eigentlich fragen, fällt das aus deiner Erfahrung vielen Leuten eher leicht oder schwer? Kannst du da was sagen? Haben da Leute Mühe mit und sind, wenn ja, sind das viele? Weil ich glaube, man braucht da ja eben, das ist ja aus meiner Sicht eine sehr wichtige Kompetenz, über sich selbst nachdenken zu können. Auch so eine Form von, ich nenne es jetzt einfach mal für mich, ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, Selbstwahrnehmung. Was passiert da eigentlich? Wie geht es mir? Was passiert da in mir? Andere beobachten, wie sind ihre Reaktionen in der Situation auf mich beispielsweise. Also diese Selbstwahrnehmung, Selbstreflexion, hat aus deiner Sicht da jeder Zugang oder wie arbeitest du denn auch mit Leuten, die vielleicht da noch nicht so einen Zugang haben? Weißt du, was ich meine?
Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja, das stimmt schon. Ja. Also für manche Leute ist das sehr ungewohnt. Ja, also sich solche Sachen zu überlegen. Und nicht jeder hat auch, ich sag mal so, ja, wie nenne ich das so? Also die Erfahrung und ist so sprachlich so unterwegs, dass ich dafür Worte finde. Also manchmal ist es sogar erstmal notwendig, für bestimmte Gefühle erstmal Emotionen zu finden. Ja, es gibt ja diesen schönen neudeutschen Spruch, name it, tame it. Also wenn ich dafür nicht mal ein Wort habe, wie soll ich das dann zähmen? Und es kann dann wirklich auch sein, dass in der Vorarbeit zu diesem gemeinsamen Verständnis, wie entstehen eigentlich Gefühle, wir erstmal klären müssen, was gibt es eigentlich für Gefühle? Und was gibt es für Wörter für unterschiedliche Intensitäten dieser Gefühle? Ja, und dafür Worte zu finden, das sagst du schon richtig. Also das ist nicht für alle Menschen leicht. Ja, und aber da ich ja bestimmte, wie soll ich sagen, es gibt sehr weit verbreitete Denkmuster und Denkfehler auch, mit denen wir Menschen uns so immer wieder reinreiten in emotionale Turbulenzen. Und manchmal hilft es da auch, dann Vorschläge zu machen. Ja, kann es sein, dass Ihnen das und das durch den Kopf gegangen ist? Oder war es vielleicht eher jenes? Aber damit warte ich erstmal und höre mir erstmal an, ob der andere selber was in Worte fassen kann. So.
Thema Selbstreflexion. Wir haben ja darüber gesprochen, wenn das alles so gelingen soll. Ich meine, ein Coaching, Training aus meiner Sicht kann ja nur so ein Auftakt sein. Irgendwann ist man auch mal alleine dann wieder im Alltag. Ich muss mich mit mir selbst auseinandersetzen. Hast du einen konkreten Tipp, wie man als Führungskraft so solche Formen von Selbstreflexion, gerade was Emotionen angeht, wie man das so in seinen Alltag integrieren kann?
Also ich glaube, es ist wichtig, sich immer wieder, also wenn man angefangen hat, auf diesen Weg zu gehen und vielleicht so eine erste Erkenntnisse hat, erstes Einsichten, man nimmt sich vielleicht vor, was weiß ich, nicht mehr so perfektionistisch zu sein, ja, oder nicht mehr so rigide Regeln einzufordern, ne, was ja oft dann zu Wut führt, dann ist es, glaube ich, gut im Alltag immer wieder, entschuldige, ich habe. Mich hat es ein bisschen angenagt, hatte ich ja eben erzählt. Also, dann ist es, glaube ich, ganz gut, sich immer wieder so Erinnerungshilfen in den Alltag zu implementieren. Ja, also, das können ganz, ganz, ganz platt kleine Gegenstände sein, die ich mir auf den Tisch stelle. Oder das kann ein Post-it sein, das ich mir irgendwie zu Hause auf den Spiegel klebe, mit einer bestimmten Frage. Ja, wir wissen ja, Fragen kann man sich eigentlich ja kaum entziehen. Also, ne, wenn ich dir jetzt eine Frage stelle, dann, auch wenn du die nicht beantworten willst, wirst du wahrscheinlich erstmal kurz drüber nachdenken. So, und das kann ich ja auch mit mir selber machen. Also, ich kann mir Erinnerungshilfen, so wie wir von einem schönen Urlaub vielleicht einen schönen Stein mitbringen und uns dann immer wieder daran erinnern. kann ich kleine Symbole mir auf dem Alltag implementieren? Was kann das sein? Also, ich habe da tatsächlich immer auch ein paar Beispiele in meinem Moderatorenkoffer, die ich am Ende vom emotionalen Selbstmanagement mal als Beispiel zeige. Ja, und das sind so Sachen, die ich auf dem Flohmarkt gekauft habe. Also gegen Perfektionismus könnte man zum Beispiel einer dieser zahlreichen Radiergummis nehmen, die man überall kaufen kann, wo es dann so um Fehler geht, ja. Irgendwie Fehler sind nur weitere Schritte zum Erfolg oder so, ne? Also durch Fehler lerne ich und all diese schönen Sprüche, die dann auf diesen Radiergummis draufstehen. Sowas könnte ich mir hinlegen, um mich immer wieder zu erinnern. Na, mein Perfektionismus tut mir nicht gut. Ich stell den mal immer mehr in Frage und möchte da runterkommen. Ich möchte zu dem Satz kommen, Fehler sind okay, aus Fehlern lerne ich. Ja, oder ich symbolisiere, ich habe in diesen kleinen Figürchen habe ich so eine kleine Playmobil-Figur, das ist so ein kleines Gespenst. Ja, das könnte man sich auf den Schreibtisch stellen, gegen Hemmungen. Zum Beispiel, ich gehe mit meinen Teilnehmenden im Training 5 Fragen durch, die helfen sollen, Angstgedanken auf ein realistisches, hilfreiches Maß zu reduzieren. Und als Erinnerung an diese 5 Fragen könnte dann dieses kleine Gespenst zum Beispiel dienen. Ja, oder manchmal empfehle ich auch, und da freuen sich dann auch gerade oft die Teilnehmerinnen, um jetzt mein Klischee zu bedienen. Ich sage dann auch, ja Mensch, sonst kauft euch doch, obwohl Männer tragen ja auch Schmuck, kauft euch doch ein schönes Schmuckstück. Das erinnert euch dann auch an euer Vorhaben. Ja, dieser Ring erinnert mich immer wieder, das mich zu fragen oder an das zu denken. Ja, es geht darum, die neuen Sichtweisen, die ich als hilfreich und realistisch erarbeitet habe, die zu implementieren und durch wie Vokabeln, durch stetiges Wiederholen zu festigen. Jetzt habe ich viel geredet.
Alles gut. War ja sehr, sehr spannend. Playmobil-Figuren, Schmuck. Alles dabei. Ja, schön. Ich möchte ehrlich gesagt, irgendwie ist es fast, habe ich das Gefühl, ich gehe nochmal ganz zurück an den Anfang. So dieses emotionale Selbstmanagement als Kompetenz auch. Ich habe so das Gefühl, was heißt das Gefühl? Also in meiner Erfahrung in all den Jahren, die ich jetzt schon Trainer und Coach bin, ich glaube, ich habe noch nie einen Führungskräfte, ich nenne es jetzt mal so ein internes, so firmeninternes Ausbildungsführungsprogramm, wo ja oft so Grundlagen der Führung, Konfliktmanagement, Kommunikation, Teams führen, das sind ja so alles so diese Klassiker. Jetzt kommen vielleicht noch ein paar andere dazu, aber so jetzt unter diesem Begriff Umgang mit Emotionen, ja, würde jetzt immer sagen, bestenfalls irgendwie vielleicht irgendwo so ein bisschen so gestriffen irgendwie so oder mit so ein bisschen durch die Hintertür mal so angeteasert, so hätte ich das Gefühl. Woher kommt denn der Impuls von Unternehmen und Organisationen mit diesem Thema auf dich zuzukommen? Also ich meine, mir ist klar, dass du es anbietest, aber was ist denn für die der Auslöser, dass sie sagen, und genau so ein Training, so ein Seminar brauchen wir jetzt bei uns? Was ist denn da oft so die Motivation dahinter, das tatsächlich anzugehen? Weil, wie gesagt, aus meiner Erfahrung steht das irgendwie nicht so ganz oben, so auf der Liste, wenn man so an Führungstrainings denkt.
Hast vollkommen recht, ja. Und vor 15 Jahren war das extremst schwierig, das überhaupt anzusprechen, ja. Also meine Kunden haben abgewunken, haben gesagt, nee, das können wir nicht machen, ja. Und dann haben die ersten zaghaft angefangen, haben das dann anders genannt, ja. Ärgermanagement, das durfte noch sein, ja, aber emotionales Selbstmanagement, Gelassenheit, also sowas ging gar nicht, ja, oder mit Ängsten umgehen, oh Gott, nein, also so können wir das ja gar nicht nennen, ja. Du hast recht, also dieses Verständnis ist auch, glaube ich, noch gar nicht überall da, ja, also das ist vielleicht bei den Menschen da, die sich viel mit Stress, mit Resilienz, mit was auch immer beschäftigen, mit Gesundheit am Arbeitsplatz und die verstehen, wie viel Energie das kostet, ja, wenn Menschen ihre Emotionen nicht im Griff haben. Also so, ich sag mal, diejenigen, die sich damit hier beschäftigen, die wissen, dass Gelassenheit einfach eine Säule mit von Resilienz sein kann und dass Gelassenheit Stress reduzieren kann und natürlich damit auch Burnout-Prävention bedeutet. So. Aber klar, das muss man erstmal verstanden haben, ne? Bevor man sagt, okay, und das sehen wir jetzt als unsere Aufgabe im Unternehmen, unsere Führungskräfte und Mitarbeitenden darin zu unterstützen.
In einem Resilienztraining kommt da das ganze emotionale Selbstmanagement auch vor. Also worauf ich hinaus will, uns auch so klar und deutlich, brauche ich ein Training oder ist ein Training emotionales Selbstmanagement noch sinnvoll, wenn ich eh schon Resilienztrainings hatte?
Ich finde ja, also was erwartest du noch von mir?
Weil, ja, aber weil, Punkt, Punkt, Punkt.
Weil du in einem Training, wo du dich speziell mit diesem Thema, also emotionales Selbstmanagement beschäftigst, dich unabhängiger machen von äußeren Einflüssen, viel mehr in die Tiefe gehen kannst. Also wenn ich ein zweitägiges Resilienztraining mache, dann sind ja noch ganz andere Themen, die da bearbeitet werden wollen. Da bleibt nicht so viel Zeit. Na, da kann ich vielleicht mal irgendwie kleine Impulse geben zum Thema Gelassenheit. Aber das hat ja bei weitem nicht die Tiefe. Ja, also ich sage nicht, dass Resilienztrainings nicht gut sind. Überhaupt nicht. Ich halte die für hochgradig wichtig. Ja? Stressmanagement, Resilienz, damit die Leute Bewältigungsstrategien haben für die Herausforderungen des Alltags. Nur es ist nicht das Gleiche. Also, ja, so würde ich das sagen.
Und jetzt wichtig noch ein bisschen noch mal piesacken so, das wir fast eine Vor also Ruhe und Gelassenheit und so habe ich gesagt, so, warum braucht es da ein Training? Warum mache ich nicht einfach ein bisschen Om oder setze mich auf Meditationskissen?
Ja, das ist eine gute Frage. Letztendlich, wenn du das zum Beispiel mit Meditation schaffst, worum geht es denn in der Meditation? Es geht darum, die eigenen Gedanken runterzufahren, oder? Und vielleicht mal nichts zu denken. Auch, dass die ganze Achtsamkeit, also alles, was da diskutiert wird, plötzlich so viel Raum einnimmt in der Literatur, hat ja damit zu tun, dass Menschen merken, dass mir das gut tut. Es tut mir gut, wenn ich mal nicht bewerte. Es tut mir gut, wenn ich mal, ne, nicht dauernd so ein Gedankenkarussell habe. Ich sag mal, also wenn jemand durch Meditation es schafft, ruhig und gelassen zu werden, naja, dann ist es doch gut. Also ich glaube, es ist das gleiche Ziel. Also das gleiche Ziel kann man mit so einem Training, wo es eher um verbalen Stoff geht, ja, erreichen und sich inhaltlich mit Inhalten, die man benennt, Gedankeninhalten, die man benennt, kann man sich dem Thema nähern. Man kann sich durch Meditation dem Thema nähern und hat den gleichen Effekt. Also vielleicht hängt es dann einfach davon ab, was passt für einen bestimmten Menschen mehr. Ich behaupte einfach mal, dass in der Wirtschaft natürlich gibt es da schon durchaus eine wachsende Anzahl von Menschen, die auch meditiert. Dennoch würde ich jetzt rein gefühlsmäßig mal schätzen, dass es mehr Menschen gibt, die eher so gedanklich rational unterwegs sind. Ja, und die wollen keinen Ringelpiez mit anfassen. Die wollen irgendwas verstehen, so ein Modell und sowas. So, und die Menschen sind dann eher, ne, bei dem anderen Ansatz da. Sinn und Zweck und Ziel ist bei beiden Ansätzen, finde ich, das Gleiche. Und wenn jemand sogar beides täte, wäre das optimal.
Sicher, da bin ich
Ja.
bei dir. Ja, cool. Auch mit Blick
Ja.
auf die Uhr. Ich möchte mal so langsam zum Schluss kommen. Was sind denn so deine drei goldenen Tipps, die du jetzt Führungskräften, jetzt hast du die Chance, was du schon immer sagen wolltest, die drei
Ah,
goldenen Tipps für
sehr schön.
Führungskräfte zum Thema emotionales Selbstmanagement?
Ja, also meine zwei, die hätte ich ja sofort.
Ja,
Ne?
dann fang doch
Also
mit denen an, ja.
genau, mache ich mal die. Ich wiederhole mich, aber Wiederholung schafft ja auch eine
Ja.
bessere Merkfähigkeit. Nämlich, also fragt euch immer wieder, ist das, was ich denke, gerade realistisch? Ist das, was ich denke, gerade hilfreich? Ja, also das würde ich vorschlagen. Und letztendlich, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich was Drittes ist, aber all das, was wir jetzt besprochen haben, das könnte natürlich eine Führungskraft auch nutzen im Verständnis für die eigenen Mitarbeitenden. Ja, auch mal fantasieren, gibt es da vielleicht auch gerade Denkfallen? Ja, denkt da jemand gerade unrealistisch, nicht hilfreich? Und vielleicht kann ich da auch durch Hinterfragen auch meinem Gegenüber mal hilfreich sein. Ja. Aber es jetzt weiß nicht, ob das als drittes zählt, ja. Das
Lassen wir
entscheidest
gelten. Alles gut. Lassen wir gelten. Danke dir.
du.
Ja, cool. Elke, herzlichen Dank erstmal soweit. Du bist aber trotzdem noch nicht so ganz. Ich weiß ja, du hast auch da. Ich habe es in deiner Signatur zumindest gesehen. Du hast irgendwie auch ein Buch zu dem Thema geschrieben.
Ja, genau. Ist aber schon recht lange her. Also 2010 war das
Ja.
im Nielsen Verlag.
Gibt es das
Und
noch?
ich befürchte, nein. Ich glaube, das
Ja.
ist vergriffen. Also wenn, vielleicht antiquarisch. Das könnte natürlich sein. Genau, im
Ah,
Moment.
wir können ja mal gucken, dann können wir es ja noch in die Shownotes packen, irgendeine Verlinkung und so.
Es gibt aber eine App für iPhones und die ist kostenfrei.
Ja, die
Also
heißt, die verlinken wir auch, wie heißt die? Sag schon mal.
Psycho-Chiller.
Psycho-Chiller?
Genau, es war ein kleiner Gag.
Ich wollte gerade sagen, ich kenne noch das Lied Psycho-Killer.
Unbedingt, ja, es ist ein kleines, also natürlich dachte ich auch an die Talking Heads, ja. Wir sind ja auch wahrscheinlich so eher so ein Jahrgang, so, genau. Ja, und ich fand halt Psycho Chiller auch einen ganz guten Namen für eine App, die einem helfen soll, gelassener zu werden, ja. Genau, die gibt es allerdings leider nur für iPhones und iPads, kostenlos im Apple Store. Psycho Chiller.
Cool. Vielen, vielen Dank dafür.
Sehr
Gibt es
gerne.
doch die letzte Frage jetzt wirklich, gibt es irgendwas, was ich nicht gefragt habe, wo du dir aber gewünscht hättest, ich hätte es gefragt?
Ui, das ist eine gute Frage. Hätte ich mir was gewünscht, was du fragen solltest? Nein, also im Moment fällt mir dazu nichts weiter ein.
Chance gehabt, Elke. Beschwer dich nicht
Genau.
im Nachhinein. Gut,
Nein, nein,
Elke,
nein.
ganz, ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne, danke für die Einladung.
Und dann bin ich gespannt, was ihr als Zuhörende damit macht, was es in euch ausgelöst hat, euch bewegt hat, Impulse gegeben hat, euch vielleicht mit dem Thema weiter auseinanderzusetzen, wo ihr euch vielleicht auch gesagt habt, irgendwie, oh, da fühle ich mich ein bisschen, da habe ich mich ertappt gefühlt. Ist ja auch ein schönes Gefühl, sich ertappt fühlen, finde ich so. So von wegen, weil es einen wunden Punkt getroffen hat oder einen Punkt, den man vielleicht lang vernachlässigt hat. Bin sehr gespannt. Hoffe, dir hat es gefallen.
Ja,
Und
danke
ja,
dir.
dann
Hat Spaß gemacht.
danke dir. Danke an alle, die zugehört haben. Und dann bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, bis bald, dein Alexander.